Wir haben uns doch Ziele gesetzt als Gesellschaft, auch politisch gesehen mit dem Klimaabkommen, mit dem Energiegesetz. Also wir haben doch Ziele gesetzt. Und jetzt, wenn man sich die aktuellen Maßnahmen und Entwicklungsgeschwindigkeiten anschaut, dann sieht man, dass wir die gesetzten Ziele mit den aktuellen Maßnahmen ja gar nicht erreichen können. Und dann stellt man sich als junge Person natürlich die Frage, warum machen wir nicht mehr?
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Ich bin Rona van der Zander und gemeinsam mit meinem Co-Host Leif Erichsen sprechen wir hier über alles rund um die Energiewende. Unser heutiges Thema: Generation Energiewende, wie junge Stimmen die Politik bewegen. Wir sehen seit vielen Jahren, dass junge Menschen sich aktiv für den Klimaschutz und eine nachhaltigere Energiepolitik einsetzen. Doch welche Herausforderungen begegnen ihnen und welche Erfolge können sie bereits verbuchen? Dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast, Philipp Gervin vom European Youth Parliament, auf Deutsch Europäisches Jugendparlament. Seit über 11 Jahren setzt er sich mit der Rolle junger Menschen in der Energiewende auseinander. Ganz herzlich willkommen, Philipp.
Ja, hallo. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, lieber Philipp. Junge Menschen spielen eine wichtige Rolle in der Energiewende. Ihre Initiativen und politischen Forderungen beeinflussen Politik und Gesellschaft, aber auch Unternehmen wie E.ON, die die Transformation des Energiesystems vorantreiben. Gleichzeitig gibt es auch immer mehr Studien, wonach der Zuspruch der Gesellschaft in Deutschland zur Energiewende insgesamt abnimmt. Ich freue mich, dass Philipp heute mit uns darüber spricht, wie junge Stimmen die Energiepolitik prägen und welchen Beitrag sie zur Energiewende leisten.
Ja, und bevor wir jetzt gleich richtig reinstarten, Philipp, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession feuerfrei. Ich stelle dir jetzt also 3 Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Die erste Frage: Wer bist du und was ist dein Job?
Ja, ich bin Philipp Gervin. Aktuell arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Technischen Universität Berlin am Institut für Energie, Gesundheit und Komfort in Gebäuden. Das heißt, ich beschäftige mich da sehr viel mit alles Mögliche um Gebäudetechnik und aber auch Wärme- und Energietransformation und bin da in der Lehre tätig. Das heißt, ich unterstütze den Lehrstuhlinhaber Professor Kriegel eben bei verschiedenen Vorlesungen und Modulen. Genau.
Cool. Zweite Frage: Was ist denn wichtig bei deinem Engagement im Europäischen Jugendparlament?
Also das Wichtige ist, es ist immer Freizeit, es ist ja ein Ehrenamt, also dass man da sich auch die Zeit nimmt, wirklich sich mit den Themen auseinanderzusetzen und auch für sich selbst bestimmt, wann und wie viel Zeit möchte ich eben in dieses Jugendparlament mit rein investieren, weil die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos und aber auch sehr vielfältig. Und das finde ich immer sehr schön, aber man darf sich auch so ein bisschen selbst nicht verlieren, das ist manchmal ganz wichtig.
Spannend, das gucken wir uns gleich auf jeden Fall noch genauer an. Aber erstmal die 3. Frage, Thema Energiewende. Was sind denn die ersten 3 Begriffe, die dir dazu einfallen?
Gebäudeenergiegesetz, kommunale Wärmeplanung und als letztes würde ich wahrscheinlich sagen, grundsätzlich erneuerbare Energien.
Mhm, super. Wir sehen, aus welchem Bereich du kommst.
Ja, das sieht man.
Perfekt, damit starten wir rein. Wir wollen uns jetzt im ersten Schritt mal das Europäische Jugendparlament etwas genauer angucken und auch verstehen, was ihr da eigentlich genau macht, wie das funktioniert und natürlich auch verstehen, welche Rolle die Energiewende da bei euch spielt. Also Philipp, du bist Projektleiter gewesen im Europäischen Jugendparlament, jetzt auch Mitglied. Was genau machst du denn dort? Was sind deine Aufgaben aktuell oder vielleicht auch gewesen in der Vergangenheit? Wie können wir uns das vorstellen?
Also grundsätzlich, der Verein ist Teil von einem größeren europäischen Netzwerk an Vereinen. Das vielleicht mal vorneweg. Und das heißt, in vielen europäischen Ländern, nicht nur EU-Mitgliedstaaten, sondern auch außerhalb, gibt es quasi Vereine oder ähnliche Formen in verschiedenen Ländern. Und alle haben aber mehr oder weniger dasselbe Ziel, nämlich europäische Politik für junge Menschen sichtbar, greifbar, verständlich zu machen, einfach damit dieser europäische Gedanke und auch vor allem ja auch die vielen Vorteile, die wir dadurch haben, für junge Leute greifbar werden und dass man aber auch sieht, wie funktioniert das? Wie kommt es überhaupt zur politischen Meinungsbildung, zur politischen Gesetzesbildung im europäischen Kontext und warum ist das manchmal gar nicht so einfach? Und im deutschen Verein haben wir quasi zwei Hauptprogrammpunkte. Das eine ist ein Auswahlprozess, was quasi eine Art Wettbewerb ist. Das findet jedes Jahr statt und das richtet sich vor allem an Schulen, die sich darauf bewerben. Und dann eine Schuldelegation an SchülerInnen schicken, meistens so 7 Leute. Gibt da verschiedene Konzepte, aber die quasi dann als Gruppe so eine Art Prozess bestreiten. Und wir organisieren Sitzungen, das sind quasi Parlamentssimulationen, so wie sie auch im Europäischen Parlament tatsächlich stattfinden. Das heißt, die Delegierten werden in unterschiedlichen Ausschüsse aufgeteilt zu unterschiedlichen Themen. Und da ist auch schon der erste Knackpunkt zur Energiewende. Die Themen sind natürlich sehr vielfältig. Wir beschäftigen uns mit allen Facetten der europäischen Politik. Aber Energie ist natürlich schon lange ein Thema dabei. Das heißt, das sind dann immer auch Themen, wir hatten schon alles Mögliche von intereuropäischer Stromverbindungen, dem europäischen Strommarkt, aber auch Ausbauziele und manchmal sind die Themen da ein bisschen mehr frei gedacht. Also wir denken einfach mal, Europa wäre eine große Kupferplatte, wie können wir im Süden ganz viel PV, im Norden ganz viel Wind und Wasser machen. Also das dann manchmal ein bisschen freier, manchmal ein bisschen zielgerichteter auf auch gezielte Gesetze, wenn da irgendwas aktuell ist. Aber genau, die Delegierten sind quasi in diese Ausschüsse aufgeteilt, versuchen dann gemeinschaftlich zu einem Thema eine Resolution zu erarbeiten, die dann am Ende in der Generalvollversammlung auch politisch debattiert und dann darüber abgestimmt wird. Der Hauptlernpunkt ist da eben, dass man mit verschiedenen Personen ja in einem Ausschuss ist. Und verschiedene Personen haben verschiedene Meinungen, auch zu verschiedenen Themen. Natürlich gibt es immer Tendenzen, aber vor allem, wenn man dann auf größere Veranstaltungen schaut, wo wir wirklich Teilnehmenden aus über 26 verschiedene Länder haben, verschiedene Kulturen, verschiedene Hintergründe, dann lernen junge Menschen, wie schwierig es ist, in so einem großen, komplexen Konstrukt dann eben auf einen gemeinschaftlichen Nenner, der für alle funktioniert, zu kommen. Aber ich glaube, das ist eben auch das, was unsere Arbeit so wichtig macht, dass man das lernt und dass man da dann aber auch sieht, okay, es ist viel Arbeit, aber am Ende kommt man dann doch immer zu auch sehr schönen und sehr guten Ergebnissen.
Oh, das klingt sehr spannend und du hast sehr viele unserer nächsten Fragen auch schon angerissen, halb vorweggenommen. Deshalb wollen wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe also richtig verstanden, du bist kein gewählter Abgeordneter.
Nein, also du hast es richtig verstanden, ich bin kein gewählter Abgeordneter, sondern der Verein ist in dem Sinne apolitisch. Wir gehören keiner Partei zu oder sind irgendwie direkt gewählt oder sowas, sondern wir beschäftigen uns einfach grundsätzlich mit europäischer Politik und vor allem politischer Bildung für junge Menschen, von jungen Menschen. Aber der Vereinsbeitritt ist quasi wie in jedem deutschen Verein. Man kann sich halt für den Verein anmelden und eintreten und dann kann man verschiedene Rollen, die halt auf diesen Sitzungen stattfinden, innehaben, aber das ist kein Wahlprozess, genau.
Was hat dich persönlich motiviert, dich für die Jugendbeteiligung einzusetzen?
Mich persönlich, also ich bin da tatsächlich früher über die Schule drauf gekommen. Also ich kann meiner ehemaligen Lehrerin da nur danken, dass sie damals das vorgestellt hat, diese Veranstaltungen und darüber bin ich da hingekommen und eigentlich hat diese Teilnahme an der ersten Veranstaltung vom Europäischen Jugendparlament dann erst so wirklich mein Interesse an europäischer Politik geweckt. Und genau, also so bin ich eigentlich eher dahin gekommen, dass ich das mal erlebt habe und festgestellt habe, dass es, finde ich, sehr interessant und auch sehr, ja, fördernd, da mitzumachen.
Und Hand aufs Herz, wie viel Zeit deiner Freizeit, du hast das ja skizziert, investierst du in dieses Engagement?
Inzwischen muss ich sagen, leider weniger, seitdem ich eben ja im Berufsleben angekommen bin, sage ich mal. Aber damals noch als Schüler, beziehungsweise vor allem als Student, war ich deutlich aktiver. Also es gab Jahre, da würde ich sagen, war schon eine Teilzeitbeschäftigung. Da war ich wirklich fast jeden Monat auf einer Veranstaltung und das sind dann schon auch mit Vor- und Nachbereitung kommt da schon einiges zusammen. Aber man muss nicht so viel machen, man kann auch nur eine pro Jahr machen oder sowas. Da gibt es keine Vorgaben. Das ist ganz, wie man möchte und wie man kann.
Du hast schon skizziert, wie das Ganze funktioniert, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ne, aus den unterschiedlichen Ländern. Es gibt Vereine, die sich dann eben zusammenschließen, um die jungen Menschen zu entsenden über Wettbewerbe oder Bewerbungen. Und dann kommt ihr eben zusammen aus diesen unterschiedlichen Ländern, von diesen Vereinen entsandt sozusagen zum Europäischen Jugendparlament und arbeitet dann eben simuliert, wie die EU das auch macht, an den unterschiedlichen Themen zusammen, entwickelt Resolutionen und so weiter. Bevor wir gleich auch nochmal konkreter auf die Energiewende gucken, also was ihr da schon gemacht habt und was daraus dann vielleicht auch entstanden ist, diese Beschlüsse, diese Entscheidungen, Diese Papiere, die ihr da entwickelt, wo gehen die denn dann hin? Wo findet das Gehör? Und wie ernst wird das vielleicht dann auch, ich sag mal in Anführungszeichen, von den Erwachsenen, von denen, die an den Schalthebeln sitzen, genommen?
Das ist immer eine gute Frage. Das ist auch je nach Veranstaltung ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben ja teilweise wirklich sehr kleine Veranstaltungen oder aber auch sehr große Veranstaltungen, wo wirklich sehr viele Leute teilnehmen, die natürlich dann auch ein bisschen mehr Gewicht oder Reichweite mit sich bringen. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, und das muss man vielleicht auch sagen, leider so, dass die Resolutionen jetzt nicht viel Wirkung in der tatsächlichen Politik dann haben. Also es gibt natürlich dann immer, vor allem bei den Sitzungen, dann lokale PolitikerInnen, die sich auch dafür interessieren, was haben die jungen Leute denn entschieden, oder die Stadt, in der die Veranstaltung stattfindet, interessiert sich dann dafür. Aber dadurch, dass die Resolutionen ja auch meistens wirklich auf die europäischste Ebene schauen von Themen, natürlich haben wir auch immer oft einen deutschen Einfluss mit dabei, wenn die Sitzungen in Deutschland stattfinden. Aber grundsätzlich werden ja europäische Lösungen erarbeitet und das wird nicht so weit weitergereicht, dass ich sagen würde, dass wir jetzt wirklich auf die politikbildende Maßnahmen einen Einfluss haben. Was halt eher auch das Ziel ist, ist eben die grundsätzliche politische Bildung der jungen Menschen und dass die dann auch verstehen und wissen, wie sie sich halt grundsätzlich politisch einbringen können, dass sie dann halt danach irgendwelche, ja, in sich im parteipolitischen oder auch anderen Ämtern eben einbringen, aber halt die Grundprozesse verstehen. Aber mit den Ergebnissen aus den Sitzungen passiert, zumindest so wie mein Stand ist, in den meisten Fällen jetzt nicht so viel, außer natürlich, dass es grundsätzlich interessante Ergebnisse sind, die an manchen Leuten da vielleicht einen Denkanstoß geben, aber jetzt nicht wirklich in der Politik, ja, umgesetzt werden oder groß berücksichtigt werden.
Du hast schon angesprochen, dass Energiewende bei euch immer wieder eine Rolle spielt. Wir wollen im nächsten Schritt da auch nochmal genauer drauf schauen. Und gleichzeitig jetzt auch gesagt, natürlich ist es dann so eine Frage, wie kommt man da in die Umsetzung? Gibt es aber bei Thema Energiewende, wenn wir da einmal noch drauf gucken, was, wo ihr sagt, da habt ihr schon was Besonderes erarbeitet oder da gab es vielleicht auch einen Erfolg oder etwas, worauf wir besonders stolz sein können?
Also Erfolg im Sinne von Umsetzung, dass aufgrund unserer Ergebnisse was geändert wurde, wäre mir tatsächlich leider nicht bekannt. Wir hatten aber eben schon viele Erfolge damit, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber das war tatsächlich auch in Kooperation mit E.ON, hatten wir sogenannte Powershifts-Foren. Mhm. Ich kann mich da zum Beispiel ganz prägnant an eins in Heidelberg 2017 erinnern. Und da haben wir sehr viel mit E.ON zusammengearbeitet, um damalige Themen der Energiewende und der Energiepolitik grundsätzlich wirklich groß aufzustellen, groß zu diskutieren. Und das war dann zufällig als Beispiel mit E.ON zusammen, dass wir da ja dann eben auch mit den entsprechenden, ja, Zuständigkeiten bei E.ON dann eben die Ergebnisse auch mal zusammen bei einer Diskussionsrunde konnte man dann das diskutieren. Inwiefern das dann die unternehmerischen Entscheidungen von E.ON beeinflusst hat, können wir jetzt nicht.
Können wir vielleicht heute rausfinden.
Ja, genau. Können wir vielleicht heute rausfinden. Aber solche Veranstaltungen gab es jetzt auch nicht nur mit E.ON, sondern eben auch grundsätzlich auf größeren Veranstaltungen. Das sind dann die sogenannten internationalen Sitzungen, wo dann auch andere Unternehmen mit dabei waren. Da gibt es dann schon zumindest Meinungsbilder, dass man sieht, okay, die Unternehmen bekommen mal die Meinung der jungen Menschen gezeigt. Aber es gab natürlich nie eine Verpflichtung, dass dann irgendwas davon umgesetzt wird. Da sind auch unsere Veranstaltungen nicht für ausgelegt, muss man sagen.
Wenn du das so beschreibst, dass die Stimmung und die Meinung der jungen Menschen Gehör finden kann über solche Foren, wollen wir uns dem Ganzen nochmal annähern, konkret zum Thema Energiewende. Worin unterscheidet sich die Einstellung jüngerer Menschen zur Energiewende von denen älterer?
Also aus meiner Sicht, wie ich das auf den Veranstaltungen immer mitnehme, ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen Klischee, aber junge Menschen sind, ich sage jetzt einfach mal wir, sind ja grundsätzlich einfach offener gegenüber dieser Technologie und diesem Wandel und dieser Umsetzung, dass man sagt, okay, das ist doch was, wir haben uns doch Ziele gesetzt als Gesellschaft, auch politisch gesehen mit dem Klimaabkommen, mit dem Energiegesetz, also wir haben doch Ziele gesetzt und jetzt, wenn man sich die aktuellen Maßnahmen und Entwicklungsgeschwindigkeiten anschaut, dann sieht man, dass wir die gesetzten Ziele mit den aktuellen Maßnahmen ja gar nicht erreichen können. Und dann stellt man sich als junge Person natürlich die Frage, warum machen wir nicht mehr? Natürlich, es kostet Geld, so, und das ist dann immer schwer einzuschätzen, so, ob das sich jetzt lohnt oder nicht, aber da kann man ja dann verschiedenste Faktoren gegenüber aufwenden. Aber ich glaube, der Grundunterschied ist, dass man das für sich als junge Person sieht, das ist doch ein kritisches Thema, dass wir das schaffen und wir wollen mehr machen, damit man das schaffen kann.
Da wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drauf schauen. Also wie sieht die Jugend auch die Energiewende? Du hast das jetzt gerade schon angerissen und ich denke, wir können festhalten, dass das Europäische Jugendparlament eine super spannende Institution ist, auch wenn natürlich nicht vielleicht alles direkt von euch umgesetzt wird, aber eben gerade diesen Austausch zu fördern, diese Internationalität und auch zu sehen, wie schwierig das ist. Ich war nie beim Europäischen Jugendparlament, aber ich war mal G7-Delegierte als junge Frau. Und erinnere mich auch unsere Resolution, wie wir über jedes Komma gestritten haben. Ja, wo soll der Punkt, wo soll das Komma? Philipp nickt, wenn ihr Zuhörenden das nicht hört. Ja, also wie anstrengend das eben auch teilweise war, aber eben genau das auch zu sehen. Man denkt ja auch manchmal, Mensch, die EU, ne, können die sich nicht einigen und alles so schwierig. Aber eben genau, was du auch beschrieben hast, diese ganzen unterschiedlichen Menschen und Perspektiven und Sichtweisen, die zusammenkommen. Und das sicherlich gerade eben auch für die jungen Menschen ein riesiger Lernprozess. Du hast schon angesprochen, was für eine große Rolle Energiewende bei euch spielt und dass junge Menschen tendenziell vielleicht auch an einigen Stellen ein bisschen offener sind als ältere Menschen, weil sie eben sagen, ne, das betrifft uns vielleicht auch noch mehr und wir sind offener für diese Veränderungen, für neue Technologien. Wir sehen ja im Allgemeinen schon, dass die Zustimmung der Gesellschaft zur Energiewende so ein bisschen abnimmt in letzter Zeit. Was würdest du denn vielleicht auch gerade aus deiner Perspektive, die du da mit den jungen Menschen zusammen hast, sagen, woran das liegt?
Also, was wir grundsätzlich schon ein paar Mal thematisiert hatten, ne, ich will das jetzt hier nicht als Fakt hinstellen, weil das vielleicht nicht ist, aber wir hatten das Gefühl schon öfters, hatten wir das zumindest diskutiert, dass eben auch die mediale Gestaltung verschiedener Themen da einen großen Einfluss auf das Gesamtbild hat. Das ganz prägnant jetzt in kürzester Geschichte ist natürlich jetzt das Gebäudeenergiegesetz, die Novellierung, die ja da dann nochmal stark runtergesetzt wurde. Und da ja teilweise, so hatten wir zumindest das Empfinden, eben nicht so ganz auf die technischen Fakten geschaut wurde. Das dann auch so ein bisschen aus meiner ingenieurstechnischen Sicht eben zu sagen, okay, man kann sich ja eigentlich ausrechnen, was wie funktioniert oder die Regeln sind auch gar nicht so strikt, wie sie manchmal dann vielleicht dargestellt wurden. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ein zweiter Punkt wäre auf jeden Fall, das haben wir auch schon öfters diskutiert, ist quasi so die Entscheidung. Möchte ich jetzt langfristig stabile Energieversorgung haben? Also wir haben wirklich sehr lange und sehr intensiv über das Thema Atomenergie gesprochen, weil es aus klimatechnischer Sicht natürlich, je nachdem, auf welche Faktoren man alles mit einbezieht, aber grundsätzlich eine CO2-arme Technologie ist. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und die eben auch sehr stabil Energie versorgen kann. Da ist natürlich der Punkto Preis ist grundsätzlich sehr hoch, allein in der Installation und Bau und aber auch Betriebskosten und dann vor allem Endlagerung bis heute nicht geklärt. Aber auch grundsätzlich die Finanzierung, Ausbau, Stromnetz, Ausbau erneuerbarer Energien ist alles nicht günstig. Aber ich glaube, was man auch sieht, also das ist, glaube ich, einer der Aspekte, warum Leute Sorgen haben, dass das eben nicht funktioniert oder dass das, wer bezahlt das dann am Ende alles? Ja, weil zum Beispiel Netzausbaukosten werden ja auf die Netzkunden umgelegt, so das ist dann ein Punkt, das spürt man dann auch irgendwann. Das fördert sicherlich die Sorgen der Menschen auch in dem Bereich. Aber ich glaube, was man da nicht vergessen darf, ist, das sind ja Technologien und je mehr man und je früher man in Technologien investiert, das PV ist da das beste Beispiel, desto früher werden sie günstiger und bezahlbarer. Also die Modulkosten für PV sind ja über die letzten 20 Jahre um den Faktor 2 bis 3, glaube ich, gesunken pro Kilowatt Peak. Und natürlich konnte dementsprechend dann auch die Subventionierung der Module oder der Einspeisung ist natürlich auch stark runtergegangen, aber die Anlagen sind trotzdem wirtschaftlich. So, und ich glaube, da halt irgendwie einen guten Mittelweg zu finden, das ist eine sehr große politische Herausforderung. Und das führt zurück auf das erste Thema mit den Medien. Die Leute muss man aber auch abholen. Und das ist, glaube ich, unglaublich schwierig, weil eigentlich bräuchte man dafür ein gutes technisches, wirtschaftliches Verständnis, aber das ist ja keine Voraussetzung, dass man das jedem so detailreich und Schritt für Schritt erklärt. Das ist auch gar nicht zielführend, sondern man muss halt irgendwie versuchen, das ja über einfache Methoden Leuten verständlich zu machen. Und da kommt man dann wieder zurück hin, warum politische Bildung so wichtig ist, ist, dass ja jetzt wieder beim Europäischen Jugendparlament junge Menschen ja auch lernen, sich für Themen zu interessieren und selber einfach mal nachzuschauen, okay, ich habe jetzt Interesse an dem Thema. Und deswegen ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum junge Menschen vielleicht auch offener der Energiewende oder noch weniger skeptisch dagegenüber sind. Es gibt natürlich auch junge Menschen, das muss ich auch sagen, die das kritisch sehen, Angst davor haben, wie sich halt ihre Zukunft damit entwickelt. Aber auf jeden Fall der größte Großteil, mit denen ich jetzt arbeite oder gesprochen habe, sieht dem immer noch positiv entgegen oder auch notwendig. Ne?
Ich finde das sehr, sehr spannend, wie ausbalanciert du das darstellst, die Akzeptanz zur Energiewende. Daraus schließe ich, dass du nicht pauschal sagen würdest, die Akzeptanz zur Energiewende hat ein Generationenproblem.
Also ich würde trotzdem sagen, es gibt schon ein Generationenproblem, aber ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass grundsätzlich alte Menschen dem kritischer gegenüberstehen, sondern ich glaube eher, dass alte Menschen oder ältere Bevölkerungsschichten, sagen wir es mal so, sich teilweise weniger damit auseinandersetzt oder auseinandersetzen musste und die jungen Menschen eben, ja, wissen, okay, das ist ein Problem, was mich lange Zeit beschäftigen wird und ich mich dementsprechend auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen muss. Aber man sieht das ja, dass ja auch Aspekto Generationen, ne, wenn man mich mit meinen Eltern oder anderen gleicher Alters spreche, damals war es dann damals zum Beispiel Bündnis die Grünen 90, ne, Atomkraft, nein, danke. Da waren es auch nicht nur die jungen Leute, die dagegen waren. Ne. Das waren natürlich eher junge Leute oder gehen vielleicht mehr davon aus, aber es ist natürlich falsch zu sagen, dass das jetzt so komplett geschichtet ist. Das würde ich auch nicht sagen, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Also standing on the shoulders of giants, ja, also wer sich auch schon eingesetzt hat, ja, über Jahrzehnte, du hast gerade die Gründung der Grünen angesprochen, die sind ja auch nicht erst vor ein paar Jahren irgendwo hergekommen, sondern ja über Jahrzehnte, ne, haben sie da schon sich eingesetzt für genau diese Themen. Also das ja, auch nochmal ganz wichtig und dass ja auch viele ältere Menschen begeistert sind. Mein Stiefvater ist das beste Beispiel, hat sich mit über 80 eine Solaranlage aufs Dach gebaut und ein E-Auto gekauft und ist völlig begeistert davon. Ja, also das ist ja auch immer nochmal differenziert zu sehen, aber gleichzeitig genau diesen Aspekt des Horizonts, den du auch ansprichst. Ne? Wie lange betrifft mich das noch? Wie kritisch betrifft mich das auch? Und vielleicht auch die Möglichkeit, ja, neue Technologien noch anzunehmen und umzusetzen. Das ist ja auch nicht immer nur einfach. Ja, da hängt ja auch viel dran. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir schon bei neuen Initiativen sehen. Wir haben jetzt die Grünen angesprochen, die ja inzwischen eine etablierte Partei sind und gleichzeitig neue Initiativen wie Fridays for Future oder auch die letzte Generation, die es eben erst seit ein paar Jahren gibt, wo ja eben schon junge Menschen, auch wenn sie natürlich die Unterstützung von Älteren durchaus haben, aber eben junge Menschen, Jugendliche, sich extrem engagieren für die Energiewende. Welchen Einfluss, würdest du sagen, hat das bisher auf die Energiepolitik gehabt und wird das ausreichend gehört, deiner Meinung nach?
Also ich glaube durchaus, dass es schon Einfluss hat. Einfach auch dadurch, dass das Thema dadurch dauerhaft präsent gehalten wird. Mhm. Natürlich gibt es da mal höher und niedriger Schwellen, ne? Mal ist es präsenter, mal weniger präsent. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man das auch beibehält. Und da ist es auch relativ, ich sag mal, egal, aber es ist nicht wichtig, wo man sich engagiert. Also ob das jetzt beim Europäischen Jugendparlament ist, wo man das eher auf der politischen und europäischer Seite betrachtet, wo man bei Fridays for Future das vielleicht auch eher lokaler betrachten kann, bei der letzten Generation wahrscheinlich ähnlich. Also das ist ja je nachdem, wo die eigenen Interessen und wofür man sich eben selbst einsetzen möchte und wofür man selbst brennt, sage ich mal, ist das einfach ganz wichtig, dass man da die Möglichkeiten nimmt. Und meines Empfindens nach hat das durchaus auch in der Politik etwas bewegt, das dann Anfang des Umdenkens war. Man hat es ja dann auch bei der letzten Bundestagswahl so ein bisschen am Ergebnis vielleicht auch gesehen. Und es gibt dadurch jetzt ja auch mehr Beschleunigungsgesetze, die den Ausbau vor allem von jetzt Wind und PV erleichtern. Ob das genug gehört wird, ist schwer zu sagen, aber das muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit stimmen. Hm. Wenn in Anführungszeichen nur 10% sich aktiv dafür einsetzen, den Ausbau noch stärker zu beschleunigen, aber dann ein größerer Teil sagt, nee, uns geht das zu schnell oder sowas, das ist dann eben wieder die Schwierigkeit mit, ist das eine informierte Entscheidung, die die Personen getroffen haben, die dagegen sind? Ist das jetzt einfach nur aus Angst oder Unsicherheit, Unverständnis? Das kann man so einfach, glaube ich, nicht sagen. So aus einer persönlichen Sicht oder auch mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, würde ich sagen, es wird zu wenig gehört. Aber das ist natürlich, das ist auch was man natürlich so ein bisschen lernt. Es wird ja nie alles zu 100% umgesetzt, so wie man es fordert oder sich wünscht. Am Ende muss man einen Kompromiss finden. Aber auch beim Kompromiss muss man sagen, ich hätte es ja vorher schon erwähnt, wir haben ja als Regierung und als Land Ziele gesetzt, aber die erreichen wir aktuell nicht. Und Kompromiss müsste ja eigentlich sein, dass wir zumindest mal diese Ziele erreichen können. Und ich glaube, bis das nicht erreicht ist, ist es auch unheimlich wichtig, dass junge Menschen oder alle Menschen sich weiterhin dafür einsetzen.
Zuhören ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. In meiner Rolle als Unternehmenssprecher hatte ich in den vergangenen Jahren regelmäßig Kontakt und Austausch mit Organisationen wie Fridays for Future oder auch der letzten Generation. Mal war es dialogorientiert, mal war es, dass sich die andere Seite eher im Grenzbereich des demokratischen Rechtsstaates bewegte. Aber grundsätzlich ist mir dabei bewusst geworden, wie wichtig es ist, einander zuzuhören. Kommen wir dann einmal zur Rolle der Wirtschaft. Was würdest du dir von Unternehmen wie E.ON wünschen, um junge Menschen noch stärker zu beteiligen?
Ja, wenn ich jetzt so freien Wunsch äußern darf, ist natürlich grundsätzliche Förderung von so Einbindungsmöglichkeiten. Also so wie wir es damals zum Beispiel mit diesen von E.ON mitfinanzierten Sitzungen hatten, das hilft natürlich in verschiedensten Formaten einfach, dass das Thema an junge Leute auch einfach herangetragen wird, dass die Einstiegshürde, sich damit weiterhin zu beschäftigen, niedrig bleibt. Aber wenn man jetzt so ganz konkret wünscht, dann muss man ja auch sagen, junge Menschen sind ja schon viel davon abgeholt. Es ist natürlich wichtig, das weiterhin weiterzumachen. Aber wenn ich jetzt ganz frei entscheiden könnte, würde ich sagen, man muss ja eigentlich alle Leute mit abholen. Also unsere gesamte Gesellschaft muss da ja eigentlich mitmachen. Weil nur wenn wir als komplette Gesellschaft dahinter stehen und mitziehen und sagen, okay, ich bin bereit, auch etwas dafür einzusetzen, dass ich langfristig in einem klimafreundlichen oder auch nachhaltigen Land, was ich dann noch Generationen weiter halten kann, leben kann, dann müssen das eben alle machen. Ich glaube, da stehen Unternehmen ja vielleicht nicht in der Pflicht, aber es wäre gut für Unternehmen auch daran ja mitzuarbeiten, weil auch als Unternehmen möchte man ja weiterhin Personen haben, die dann langfristig dort arbeiten, dass man Aufträge hat und dass eben alles weiterläuft. Und das funktioniert aber nur, wenn man das grundsätzlich nachhaltig gestaltet, weil ansonsten ist irgendwann nichts mehr da.
Das war jetzt dein Wunsch an die Unternehmen. Jetzt drehen wir das Ganze. Ich wünsche mir von dir, dass du mir einmal sagst, wie wir als Unternehmen attraktive Arbeitgeber bleiben können für die junge Generation, die auch gerade energiewendeaffin ist.
Also wenn es konkret darum geht, Arbeitgeber zu sein, ist es, glaube ich, wichtig, dass man als Unternehmen sich da nicht versteckt. Also dass man auch öffentlich vielleicht zeigt, was wahrscheinlich auch bei vielen Unternehmen der Fall ist. Wir machen auch was für unseren eigenen CO2-Fußabdruck, dass wir selber auch klimabewusst handeln, sofern das unsere Möglichkeiten sind. Also das ist je nachdem, was für ein Unternehmen man ist. So ein Stahlwerk hat natürlich aktuell weniger Möglichkeiten, das kostengünstig und effizient umzusetzen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man auch als Unternehmen junge Menschen abholt und zeigt, hier, wir nehmen auch eure Interessen ernst, sofern unser Unternehmen das eben auch bietet. Und ja, nur natürlich grundsätzliche Preisgestaltungen und so weiter, das gehört natürlich auch so ein bisschen mit dazu. Ist aber, glaube ich, schwierig, das pauschal zu sagen.
Wir haben sehr den Fokus natürlich heute darauf gehabt, was ihr als Jugendparlament und junge Menschen natürlich für die Energiewende schon tun. Du hast einmal kurz gesagt, naja, es gibt natürlich auch ein paar junge Menschen, die das nicht so sehen oder die da vielleicht auch viel Sorge haben. Was würdest du dazu sagen? Also was ist vielleicht auch der kritische Blick auf die Energiewende von jungen Menschen und wo gibt es vielleicht auch noch ungenutztes Potenzial? Also wo können wir junge Menschen vielleicht auch noch mehr begeistern, sei es in Schule, sozialen Medien, durch die Eltern? Was siehst du da noch so aus dieser anderen Perspektive?
Da muss ich vielleicht ganz kurz noch ein kleines bisschen ausholen, weil das ist, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben zwei Projektsparten. Das ist eben die zweite, ist eben eine Art Inklusionsbereich, sage ich mal. Inklusion ist vielleicht das falsche Wort, aber noch, wo wir versuchen, uns breiter aufzustellen, wo wir wirklich auch in strukturell schwächere Regionen fahren und auch in verschiedenste Schulformen quasi die Projekte bringen. Und da ist auch eher das, wo ich sage, da hat man dann noch eher so die kritischeren Stimmen mal gehört. Und ich glaube, da ist wichtig, Kommunikation, Leute wirklich abholen, mit Leuten reden. Das ist, glaube ich, auch wichtig, was eben auf kommunalpolitischer Ebene passiert, dass es eben Veranstaltungsmöglichkeiten gibt, wo junge Menschen ihre Sorgen oder auch grundsätzlich Menschen ihre Sorgen äußern können und dass man das dann zusammen bespricht. Und ich glaube, wenn man Leuten mal erklärt oder versucht, das eben einfach runterzubrechen, dass wir ja viele Erfolge in der Energiewende auch haben und dass sie langfristig auch erfolgreich bleiben können, damit kann man viele Ängste und Sorgen schon beseitigen. Mhm. Also das ist, glaube ich, so eine Grundsorge, ein Großteil der Sorge, die ich gehört habe, ist eben Bezahlbarkeit. Wie kann ich mein Leben weiter oder zukünftig gestalten? Ne, alles ist teurer geworden und Energie wird dann auch teurer. Aber die Energiewende kann uns ja eben auch dahin bringen, dass wir losgelöst von externen Versorgungen einen stabilen und auch bezahlbaren Energiepreis bereitstellen können. Und zwar für alle, also für Bewohner, Unternehmen. Das ist ja das Grundziel, sage ich mal, was wir eigentlich verfolgen wollen.
Mein Mantra in diesem Podcast und auch für ein Gelingen der Energiewende ist ja immer die Balance zwischen Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz, dem energiewirtschaftlichen Dreieck. Da haben wir es wieder. Ja. Wie bringst du denn dein Engagement im Europäischen Jugendparlament und deine Erfahrungen, deine sehr konkreten Erfahrungen aus deinem Studium zusammen und auch ein für die Energiewende?
Ich meine, ich persönlich bin inzwischen bei Veranstaltungen tatsächlich auch eher auf der Seite des, ich nenne es mal, fachlichen Experten, also dass ich versuche, inzwischen noch jüngeren Menschen als mir eben auch, ja, so die technischen Entwicklungen, aber auch energiewirtschaftlichen Entwicklungen verständlich näher zu bringen, damit junge Leute eben auch ein Verständnis dafür haben, eben, ne, Bezahlbarkeit, woher kommen denn Kosten, wie entstehen Kosten zum Beispiel, ne, warum ist Netzausbau teuer, wie setzen sich Netzentgeltgebühren zusammen, solche Themen kann man da mal so ein bisschen erläutern. Das heißt ja nicht, dass man das dann auswendig wissen muss, aber dass man mal so ein Grundverständnis dafür hat, wie sich Kosten und Technologien eben entwickeln. Und ich glaube, das ist ein, ja, von meiner Seite auch ein guter Beitrag, den man dazu bringen kann. Weil ich eben diese Sparten über mein Studium und jetzt Arbeit wunderbar verbinden kann. Und da ich eben so ein, ja, in deinem Dreieck, glaube ich, auch ganz gut in der Mitte mich wiederfinden kann.
Was ist für dich ein Playmaker der Energiewende? Bist du einer?
Aktuell Playmaker würde ich sagen, noch nicht. Es ist langfristig bestimmt das Ziel, mehr Einfluss zu nehmen. Aktuell bin ich aber definitiv ein Rat in einem größeren Prozess. Allein dadurch, dass ich jetzt an der Universität, ja, man kann ja schon fast sagen, das Privileg, die Möglichkeit habe, ja auch anderen jungen Studierenden jetzt die Inhalte ja zu vermitteln und das ja auch weiter nach vorne zu bringen. Auch im Aspekte der Forschung natürlich, ne? Und ich glaube, dahingehend kommt man schon gut voran.
Sehr gut. Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort, aber das kommt erst gleich. Ich glaube, wir können an dieser Stelle mal festhalten, wie wichtig das Thema Energiewende natürlich auch für euch beim Europäischen Jugendparlament und allgemein für die junge Generation ist und wie viel sich da tut. Und gleichzeitig, und ich glaube, das haben wir auch gut klar gemacht im Gespräch, ist es eben nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Es ist eben auch ein intergeneratives Thema. Und ich glaube, da auch immer ganz vorsichtig zu sein, nicht in Stereotypen zu verfallen. Ja, die Alten sind so, die Jungen sind so, denn ich glaube auch, dass sich weniger die Generationen verändern, sondern eben die Themen. Ja, die Themen werden anders und vielleicht auch dringlicher an der einen oder anderen Stelle, von Digitalisierung über Energiewende. Also unsere Umwelt verändert sich und damit eben auch die Themen, die die jungen Menschen und die älteren Menschen bewegen. Und ganz klar immer zu gucken, wie können wir da zusammen vorankommen, wie können wir gemeinsam in den Austausch gehen und wie können wir einander eben auch noch mehr zuhören. Und damit den Blick in die Zukunft, Philipp, denn ich denke, es ist deutlich geworden, wie stark die junge Generation die Energiewende mitgestaltet, eben auch versucht, Impulse zu setzen in Politik und Wirtschaft. Wie gesagt, wo man an der einen oder anderen Stelle sie vielleicht noch mehr einbinden könnte und noch mehr zuhören könnte. Und damit möchten wir abschließend nochmal von dir wissen. Du durftest ja schon ein paar Wünsche äußern heute, aber wenn du noch einen letzten konkreten Wunsch hättest, eine konkrete Maßnahme oder politische Entscheidung für die Energiewende, die du jetzt sofort umsetzen könntest, welche wäre das?
Also wenn es für die Energiewende konkret ist, würde ich sagen auf jeden Fall, dass wir die Problemfelder Gebäude und Verkehr stärker angehen. Aber da muss es natürlich einen gesellschaftlichen Konsens oder Diskurs geben, damit diese Maßnahmen auch akzeptiert werden. Also für mich ist das Wichtigste, dass man diese Felder angeht, aber die Art der Umsetzung, das muss eben kommunal, da haben wir ja auch Stichwort kommunale Wärmeplanung, ganz anderes Thema noch, aber dass man alle Menschen versucht mitzunehmen, das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste und das passiert eben über verschiedenste Austauschformate, ist da möglich. Man kann die Meinung junger Menschen sammeln, man kann auch die Meinung andere Altersklassen sammeln und das muss man dann aber versuchen auch zu gucken, wie kann ich Leuten dabei helfen, eine informierte und ja zukunftsgerichtete Meinung zu haben und da auch mit gutem Gewissen dann vorwärts gehen zu können.
Das heißt, deine Vision für die Zukunft, die Energiewende eben auch gemeinsam mit allen Generationen so in Deutschland zu gestalten?
Nur so kann es klappen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg mit den verschiedenen Initiativen, die man auch vor allem von jungen Menschen her hat. Aber wie wir ja schon besprochen haben im Podcast, sind es ja eben nicht nur die jungen Menschen. Und ich glaube, wenn wir daran arbeiten, da weiterhin alle abzuholen, dann können wir auf einem guten Weg sein.
Super, vielen lieben Dank, Philipp, für all die Einblicke, die du heute geteilt hast in deine Arbeit, in der wissenschaftlichen Arbeit, aber eben auch im Europäischen Jugendparlament, was euch bewegt, was für Themen euch umtreiben, wie ihr die umsetzt, wie ihr Gehör findet und was ihr so macht. Das war super spannend für uns. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich auch sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
Vielen Dank auch von mir, lieber Philipp.
Ja, live heute eine ganz neue Perspektive nochmal hier im Podcast, nämlich die der jungen Menschen auf die Energiewende. Was hast du denn aus dem Gespräch mit Philipp mitgenommen?
Ja, ich musste gleich zu Beginn etwas innehalten, als es um seine drei Begriffe zur Energiewende ging. Gebäudeenergiegesetz, kommunale Wärmeplanung. Da dachte ich, das kann ja heiter werden und kriegen wir den Bogen zu unserem eigentlichen Thema Generation Energiewende hin. Und das hat er. Das hat er ganz wunderbar. Er hat gezeigt, dass der Erfolg der Energiewende ganz stark davon abhängt, zuzuhören, zu erklären, die Energiewende zu vermitteln. Er macht das Ganze seit über 11 Jahren im Ehrenamt. Dafür hat er meinen vollsten Respekt und verdeutlicht hatte auch, es gibt nicht die Generation Energiewende, sondern alle sind dazu aufgerufen, sich zu beteiligen und sich zu engagieren. Rona, was hast du heute mitgenommen?
Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Total toll, das Engagement von Philipp und natürlich von all seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen zu sehen und zu beleuchten hier heute und eben auch ganz klar zu sehen, jede und jeder kann seinen Teil beitragen. Es geht um Offenheit, um Lernen. Das hat er ja auch nochmal klar gemacht, wie schön es für ihn auch ist, die Leute zu informieren. Denn teilweise sind die Sachverhalte doch etwas komplexer, auch was die Energiewende angeht. Ja, wie rechnet sich das? Wie funktioniert das wissenschaftlich? Und diese Offenheit und dieses Lernen aber eben über alle Generationen hinweg, das habe ich heute auf jeden Fall mitgenommen, dass wir, egal wie jung oder alt, uns alle zuhören können und untereinander ins Jetzt-Machen kommen können. Damit vielen Dank an euch fürs Zuhören, egal wie jung oder alt auch heute. Ich hoffe, ihr konntet auch alle etwas Spannendes mitnehmen und findet wie immer weitere Infos zum Podcast unter www.eon.com. Alle wichtigen Links natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch, wenn es Aspekte der Energiewende gibt, die euch besonders interessieren und ihr uns eine Mail schreibt an socialmedia@eon.com, sodass wir diese hier diskutieren können. Und damit bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.